Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischauer Geheimnisvolle Geschichte. Und ihr seht es schon, heute mal wieder eine Sendung nach längerer Zeit nur mit mir allein. Und diese Sendung, die trägt den Titel Platon und die Truman Show, eine gnostische Reise. Und ich möchte euch heute entführen, tatsächlich auf eine gnostische Reise. Und zwar eine Reise in die Welt eines Hollywood-Films. Es ist für mich eigentlich ungewöhnliches Thema, weil früher war ich eigentlich immer so drauf, dass ich gesagt habe, Hollywood-Filme, die sind zwar unterhaltsam, aber im Vergleich zu Literatur, im Vergleich zu wirklich philosophischen Büchern, da sind sie doch eigentlich anspruchslos. Und auf viele Filme, gerade so kommerzielle Filme, mag das auch zutreffen, aber es gibt Filme, wo das anders ist. Es gibt Filme, die sind wahre Meisterwerke, die sind echte Kunst, die sind Philosophie im Bild. Und einer dieser Filme, und vielleicht ist es wirklich einer der visionärsten Filme, die überhaupt je gemacht wurden, ist die Truman Show. Der Film ist 1998 erschienen. Interessanterweise kurz bevor, also ein Jahr bevor der Film Matrix erschien, der letzten Endes eine sehr ähnliche Thematik behandelt. Ich finde die Truman Show aber noch viel intelligenter als den Film Matrix. Und das ist letztlich ja auch das Ende gewesen des 20. Jahrhunderts. Kurz vor dem Millennium, kurz vor der Jahrtausendwende, da erscheint dieser Film, der tatsächlich, wenn man ihn dann näher analysiert, fast schon prophetische Züge hat. Und ich möchte ihn heute mit euch besprechen, ihn analysieren und das so auf meine ganz eigene, gewohnte Art und Weise machen. Und viele von euch haben ja auch meine drei Sendungen zum Mithras-Kult gesehen. Und ich denke, die heutige Sendung, die ist so stilistisch, geht in diese Richtung, die wird ein bisschen ähnlich aufgebaut sein. Ich denke, die meisten von euch haben den Film gesehen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch unbedingt an. Schaut ihn euch vielleicht auch nochmal an, bevor ihr jetzt diese Sendung weiterguckt, denn ich werde natürlich spoilern. Ich werde natürlich ganz viele Details aus dem Film besprechen und ich möchte euch nicht das cineastische Erlebnis kaputt machen. Aber ihr könnt diese Sendung auch gucken, wenn ihr den Film nicht gesehen habt oder nicht vorhabt, ihn zu sehen. Das macht alles nichts. Es ändert nichts an der Botschaft. Und was ich an dem Film so faszinierend finde, an der Truman Show, ist, dass er auf drei Ebenen funktioniert. Die erste Ebene, das ist einfach die Ebene, wo eine humoristische oder tragisch-komische Geschichte erzählt wird. Ich würde sagen, da ist der Film einfach eine Tragikomödie. Und so habe ich ihn, als er vor 20 Jahren lief, auch gesehen. Da war ich auch noch jünger und hatte von vielen Themen ja noch nicht die Ahnung, wie ich sie heute habe. Und habe einfach nur einen Unterhaltungsfilm gesehen. Und diese Ebene funktioniert auch. Es ist eine Art Tragikomödie. Und dann gibt es noch eine Stufe drunter oder drüber, je nachdem, wie man es sieht, eine Ebene, da ist dieser Film eine gesellschaftspolitische Kritik, wenn man so will. Und diese Ebene ist schon deutlich komplexer. Und ich denke, die meisten Menschen verstehen diese ganzen Anspielungen, die gesellschaftspolitisch sind, in dem Film nicht. Aber viele so wache Zuschauer, wie ihr das auf meinem Kanal seid, die sehen das schon und können da ganz viel erkennen. Aber hinter dieser gesellschaftspolitischen Ebene versteckt sich noch eine dritte. Und da ist der Film eine Art Mysterienspiel. Das heißt, es gibt noch eine philosophisch-esoterische Ebene dahinter. Und dass der Film praktisch diese drei Ebenen hat und auf allen dreien Ebenen wunderbar funktioniert, das macht ihn aus meiner Sicht zu einem Meisterwerk, zu einem Meilenstein des Kinos. Und über die erste Ebene, diese rein komödiantische Handlung oder tragische Handlung, da wollen wir heute nicht drüber sprechen, weil das ist völlig klar, das erschließt sich jedem, der ihm das erste Mal guckt, das ist einfach die Handlung. Wir wollen auf diese zweite Ebene, die gesellschaftspolitische, eingehen und ganz intensiv und speziell und hauptsächlich eigentlich auf die dritte Ebene, diese philosophisch-esoterische Ebene des Films. Die Sendung trägt ja den Titel Platon und die Truman Show. Und der Grundgedanke, den ich in dieser Sendung eigentlich verfolge und euch anhand von vielen Beispielen darlegen möchte, ist der, dass die Truman Show eigentlich eine Variante ist von Platons Höhlengleichnis. Ja? Das heißt, die Truman Show zeigt uns eigentlich das Höhlengleichnis anhand einer unterhaltsamen Handlung. Und ich werde auch noch erklären, für die, die es nicht kennen, was das Höhlengleichnis ist. Wir beginnen auch gleich mit einer tollen Bildershow. Aber das sozusagen mal vorweg als Grundgedanke, was ich mir bei dieser Sendung eigentlich gedacht habe. Und wenn man beim Höhlengleichnis ist und bei Platon, dann ist man letztlich auch in der Gedankenwelt der Gnosis. Und deshalb der Titel Platon und die Truman Show, eine gnostische Reise. Und ich glaube, wenn wir mit der Sendung durch sind und ich euch all das erklärt habe, was ich so rausgefunden habe zu diesem Film, dann werdet ihr ihn mit ganz anderen Augen sehen. Also wirklich mit einer ganz anderen Wahrnehmung und hoffentlich irgendwie verstehen, wirklich, was für ein visionäres Kunstwerk dieser Film ist, der wirklich alles andere als trivial ist. Und ja, wir fangen einfach vielleicht mal ein bisschen an mit der Entstehungsgeschichte, weil der Film, der geht eigentlich auf diese beiden Personen zurück. Und das ist einmal der ältere Herr, das ist Peter Weir, der Regisseur, ein Australier. Und der jüngere, das ist der, der noch, also der keine grauen Haare hat, der noch schwarze Haare hat, obwohl sie so ein bisschen gefärbt aussehen, das ist Andrew Niccol. Und Andrew Niccol hat das Drehbuch geschrieben. Und spannenderweise hat er das Drehbuch schon 1993 geschrieben. Also wirklich, wirklich Anfang der 90er, zu einer Zeit, als viele, viele Entwicklungen, die dieser Film eigentlich zeigt, die dann im realen Leben eingetroffen sind, noch gar nicht greifbar waren. Also deshalb wirklich dieses Visionäre. Und er hat dann dieses Drehbuch verschiedenen Produktionsfirmen angeboten und die wollten das auch verfilmen, hatten aber Skepsis, ihn als Regisseur auch zu nehmen, weil er war ihnen noch zu unerfahren. Und deshalb haben sie dann den Peter Weir engagiert, der schon vorher zum Beispiel hat er den Film Club der Toten Dichter gedreht, als Regisseur. Und der hat dann aber diese geniale Handlung, die in diesem Drehbuch von Nicholl schon vorgegeben war, als Regisseur nochmal wirklich in brillanter Art und Weise dann inszeniert. Deshalb muss man einfach sagen, dieser Film in der fertigen Fassung ist ein Werk dieser beiden Männer. Die haben auch dann kooperiert. Also der Drehbuchautor war auch, ja, ich würde sagen, beratend im Hintergrund tätig, hat den Regisseur unterstützt. Also das war eine Wechselwirkung dieser beiden Geister. Und mir waren diese beiden Männer eigentlich, bevor ich mich mit der Truman Show befasst habe, nicht bekannt. Klar, ich kannte dann so Filme wie Club der Toten Dichter oder Peter Weir, der hat auch den Film Gattaca gedreht. Aber mir war eigentlich nicht klar, was für Köpfe das eigentlich sind. Dass das wirklich philosophische Esoteriker sind und Medienkritiker und Leute wirklich mit enormem Tiefgang, weil sonst hätten die nicht so ein Meisterwerk schaffen können. Und deshalb wollte ich euch die beiden einfach mal vorstellen, weil die relativ unbekannt sind. Ich meine, solche Filmduos wie George Lucas und Steven Spielberg, ja, die kennt jeder. Aber Nicole und Weir, die beiden kennt nicht unbedingt jeder und ihnen gebührt praktisch die Ehre, hier ganz am Anfang einmal vorgestellt zu werden. Und kommen wir zu diesem Bild. Der ganze Film auf dieser, ich hatte ja gesagt, er hat auf der zweiten Ebene eine gesellschaftspolitische Bedeutung. Da ist er letztlich natürlich eine Art Anspielung an Orwells 1984, an einen Überwachungsstaat, an totale Überwachung. Und ihr seht auch oben rechts das Logo von Big Brother, weil das Faszinierende ist, die Truman Show erschien 1998 und ich glaube, kurz danach erschien dann auch die allererste Staffel in den Niederlanden von Big Brother, was dann ja ein weltweiter Erfolg wurde, in allen möglichen Staaten nachgedreht wurde und für mich sowas ist wie der Prototyp einer ganz neuen Generation von Reality-TV, also von TV-Serien, die einerseits Realität abbilden und andererseits Realität schaffen und verfälschen. Und der Film Die Truman Show, der unmittelbar vorher erscheint, bevor es dieses Phänomen überhaupt dann wirklich gibt, der nimmt das praktisch prophetisch vorweg und kritisiert es und zeigt schon das überspitzte Ergebnis dieser Entwicklung. Und es ist natürlich auch gesellschaftspolitisch eine Anspielung auf das hier, auf das Panoptikum. Hier ist es jetzt ein Foto aus einem Gefängnis, ich glaube auf Kuba, ein altes, mittlerweile verfallenes Gefängnis, aber das Panoptikum, ich hatte es auch schon in mehreren Sendungen erwähnt, Das ist ja dieses Instrument der totalen Überwachung. In der Mitte ist jetzt hier der Überwachungsturm, das allsehende Auge, und die Gefangenen sind im Kreis drumherum angeordnet und man kann sie zu jeder Zeit voll und ganz sehen und überwachen. Und hier sehen wir jetzt ja, Platon, den Philosophen. Und ich möchte euch, bevor wir jetzt näher ins Detail gehen, zum einen nochmal so die Handlung von der Truman Show erklären und die Handlung vom Höhlengleichnis, weil das vielleicht nicht jedem jetzt ganz präsent ist. Also in die Truman Show, da geht es um Folgendes. Es gibt einen Medienkonzern, ich bin der Meinung, der heißt Omnicom, also so, da steckt auch schon das Omnipräsente im Namen. Und dieser Medienkonzern, der hat ein ungewolltes Kind adoptiert, und es ist dann in dem Film der erste Konzern, der einen Menschen adoptiert. Na, hier geht es auch ganz viel schon um diese Thematik Persönlichkeitsrechte, natürliche Person, Mensch, also ganz viele Sachen, die jetzt ja auch heute so in der Rechtsstaatlichkeitsbewegung und in Bezug auf Firmenrecht und Staaten so diskutiert wird. Also das hat die Truman Show auch schon so thematisch mit drin. Und dieser Mensch, der dann adoptiert wird, den nennen sie Truman. Und Truman lebt in einer geschaffenen künstlichen Welt, die ist in so einer großen Kuppel, dem größten Filmstudio aller Zeiten, und wächst darin auf. Und alle Menschen um Truman herum sind Schauspieler, die ihm ein wahres Leben vorgaukeln. Und alle sind auch darin eingeweiht. Nur Truman selber ist nicht eingeweiht und er ist praktisch der einzig Echte. Und diese Sendung finanziert sich dann durch Werbung, durch so Produktplacement. Das ist eigentlich wie eine riesige Reality-Show mit ganz viel Werbung, und Truman da drin, der ist der Einzige, der nichts weiß. Und er ist gefangen, ne? Und ihm wird was vorgegaukelt. Und das Interessante ist, dass es dann in der Geschichte dazu kommt, zu ein paar Ereignissen, die Truman wachrütteln. Und er fängt an, seine Welt zu hinterfragen und kann natürlich nicht ahnen, dass er Teil einer riesigen Show, einer riesigen Lüge, einer Inszenierung ist, fängt mehr und mehr an, das Ganze zu hinterfragen und bricht schließlich aus und befreit sich aus der Truman Show. So mal kurz zusammengefasst. Und das Höhlengleichnis von Platon, das ist ganz ähnlich aufgebaut. Im Höhlengleichnis von Platon, da ist eine Höhle. Und ganz tief in dieser Höhle, hier sieht man so eine ältere Darstellung davon, da sind Gefangene. Und die Gefangenen sind angekettet. Und die sind so angekettet, dass die sich gar nicht bewegen können. Und ihr Blick ist auf die Höhlenwand gerichtet. Und die können auch nicht nach hinten schauen oder zur Seite. Die können nur geradeaus auf diese Höhlenwand gucken. Wie eine Art Leinwand. Ja, wie so eine Kinoleinwand. Und hinter den Gefangenen befindet sich ein Feuer. Und das sehen die aber nicht, die wissen auch nicht davon. Und zwischen dem Feuer und den Gefangenen sind so Leute, die tragen immer Gegenstände hin und her. Und das Feuer wirft dann einen Schatten dieser Gegenstände auf die Wand, die von den Gefangenen betrachtet wird. Und diese Gefangenen, hier noch eine Darstellung, wo man das so ein bisschen, finde ich, deutlicher erkennen kann, die ist etwas minimalistischer. Diese Gefangenen, die kennen nur diese Schatten. Und die halten diese Schatten für die Realität. Die haben keinen blassen Schimmer davon, dass es noch mehr geben könnte als diese Schatten. Und irgendwann, dann wird einer dieser Gefangenen irgendwie befreit oder kann sich befreien und klettert die Höhle hinauf. Und bei diesem Aufstieg aus der Höhle, dadurch schaut er mehr und mehr, dass das, was er für die Realität gehalten hat, nur Schatten sind, nur Abbilder der Realität. Und irgendwann kommt er dann ganz raus aus der Höhle und erblickt die Sonne und das, wie Platon es dann sagt, das wahre Gute und Schöne. Er wird also erleuchtet. Und ganz ähnlich funktioniert halt der Film Die Truman Show. Truman selbst wird erleuchtet. Der Film zeigt seinen Weg zur Erleuchtung. Und der Film ist so clever gemacht, dass er voller Andeutungen und kleiner Details ist, die uns auch ganz viele Hinweise geben auf religiöse und Motive und Motive aus den Mysterienkulten, dass man auch wirklich nicht sagen könnte, naja, zufällig haben die eine Handlung entwickelt, die so ein bisschen dem Höhlengleichnis ähnelt, sondern es ist tatsächlich so, dieser Film spiegelt die Ideenwelt Platons und der Gnosis wider und übt gleichzeitig eine radikale Medien- und Gesellschaftskritik. Und wir müssen uns in unserer Zeit, in der Zeit einer durch Medien inszenierten Plandemie, ja auch fragen, inwieweit wir schon Teil einer Art von Truman-Show sind. Und meine etwas provokante Behauptung ist, wir alle sind Truman. Und das nicht nur im religiösen Sinne, als Menschen, die in der Welt der Materie, in der Welt der Täuschung, der Maya gefangen sind, sondern auch in dem Sinne, dass wir mehr und mehr Gefangene eines Gesellschaftssystems geworden sind, welches durch Lügen und inszenierte Realitäten mithilfe der Medien eine Scheinrealität schafft, eine Inszenierung, in der wir uns bewegen und in der so vieles, man würde es neudeutsch sagen, gefaked ist, bis auf wir selbst. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, die Truman Show ist ein brandaktueller Film, obwohl er über 20 Jahre alt ist und hochaktuell, also wirklich von großer Bedeutung. Und wenn man davon ausgeht, dass die Truman Show jetzt dieses Höhlengleichnis zeigt oder halt eine Form des gnostischen Weltbildes, dann gibt es immer in der Gnosis den Demiurgen, den Handwerker, der die Welt erschafft, den Schöpfer. Und wir hatten das ja auch schon in der Sendung über Pinocchio ganz spannend beschrieben. Und bei Pinocchio geht es um einen ähnlichen Stoff. Truman ist letztlich auch nur eine Variante dieser immer gleichen Geschichte. Und sehr, sehr interessant. Ich möchte jetzt auch, bevor wir dann Truman und die anderen Protagonisten vorstellen, hier in dem Film einmal Christoph vorstellen. Das ist der Mann, den ihr jetzt seht, der diese Raute mit den Händen macht. Und er ist der Chef des Konzerns, der diese Truman Show inszeniert. Und er ist sowas wie ein falscher Vater. Also er steuert die Truman Show, er ist der Kopf dahinter, er ist der Demiurg. Und Truman kennt ihn ja auch nicht. Truman weiß nichts von ihm. Er ist in so einem Studio, der Christoph, wo er den Truman überwacht, was sich in dem Mond befindet, den künstlichen Mond in dieser riesigen Kuppel, was auch symbolisch sehr stark ist. Und ich finde es so spannend, deshalb zeige ich euch dieses Bild, weil es hat mich echt zum Lachen gebracht. Der Christoph, der sieht aus wie Steve Jobs. Steve Jobs hat natürlich 1998 auch schon gelebt und den Apple-Konzern geleitet. Er hat sich aber noch nicht öffentlich so in dieser Form dargestellt, wie er es dann so in den 2000ern gemacht hat oder in den Jahren unmittelbar vor seinem Tod. Aber ich fand es trotzdem faszinierend. Du hast auf der einen Seite den Steve Jobs, diesen Mogul, als Visionär inszenierte Gestalt des Apple-Konzerns. Und dann hast du in diesem Film diesen Christoph, eine ganz ähnlich funktionierende Figur, die sogar optisch praktisch den Steve Jobs aus den 2000ern vorausgenommen hat. Es ist super interessant. Also es ist ein kleines Seitenelement, aber das musste ich euch zeigen. Und spannend ist auch, der Christoph wird immer gezeigt mit einer Baskenmütze. Und die Baskenmütze, die war in den 40er Jahren in Frankreich ein Symbol der Resistance und ist dann später eigentlich ein Markenzeichen geworden französischer Intellektueller. Und das soll natürlich hier in dem Film, in diesem Kontext auch zeigen, dass Christoph sich als Intellektuellen versteht, als eine Art Genie, was diese künstliche Welt erschaffen hat. Es könnte auch eine Anspielung sein an Jean-Jacques Rousseau und dessen Erziehungsroman Emmy, wo er letztlich ein philosophisches Buch damals geschrieben hat, wo es um die Erziehung eines Kindes geht und die Menschwerdung dieses Jungen. Das könnte so eine Anspielung auch an Rousseau sein, dass jetzt der Christoph oder Christoph die Baskenmütze trägt. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was eigentlich dieser Name Christoph so aussagt. Und da sind mir eigentlich zwei passende Ideen gekommen. Die erste ist, dass der Name Christoph auf Christophorus zurückgeht. Ja, auf den heiligen Christophorus. Und Christophorus bedeutet wörtlich übersetzt nichts anderes als Christusträger. Und in der Christophorus-Legende trägt er Christus über einen Fluss und das Christuskind wird dann ganz schwer und er schafft es kaum und dann sagt Christus zu ihm, wenn du mich trägst, dann trägst du die ganze Welt. Ist auch etwas verwandt mit dem Mythos um Atlas, der die Welt auf seinen Schultern trägt. Und der Christoph in der Truman Show ist ja auch jemand, der eine Welt erschaffen hat, der im gewissen Sinne diese Welt trägt. Und in dieser Welt befindet sich Truman, der gegebenenfalls auch eine Figur ist, die christushafte Züge trägt. Also es ist interessant. Aber es wird noch interessanter. Ihr wisst ja, wenn ich interessant sage, wird es immer noch interessanter. Denn in der alten Bildtradition des Christophorus, was ihr hier seht, ist schon eine neuere. Also die ist einige hundert Jahre alt, aber es gibt noch eine mittelalterliche. Da hat der Christophorus einen Hundekopf. Ja? Und der hat dann auch einen ganz speziellen Namen. Der nennt sich dann mit Hundekopf Christophorus Cynocephalus. Und das hier ist jetzt eine mittelalterliche russische Darstellung. Oder neuzeitlich, bin ich ganz sicher. Also eine sehr alte. Da gibt es aber auch gerade in der Tradition der Ostkirche verschiedene alte Darstellungen, wo der heilige Christophorus mit Hundekopf abgebildet wird. Und Christophorus mit Hundekopf, das ist natürlich letztlich eine Fortführung im Christentum des ägyptischen Gottes Anubis. Das bedeutet, hinter dem Christophorus, da verbirgt sich Anubis, der oft als schwarzer Hund, als schwarzer Schakal dargestellt wird. Und ihr habt vielleicht noch das Bild vor Augen, der Christoph, der Schöpfer der Truman Show, trägt immer einen schwarzen Pullover, wie der schwarze Hund Anubis. Und Anubis führt in der ägyptischen Mythologie die Seelen zum Feld der himmlischen Opfergaben. Er ist dann später auch ein Totenrichter, führt rituell bei den Mumien die Zeremonie der Mundöffnung durch. Also es gibt unglaublich viele Anubis-Mythen und mythische Bezüge rund um Anubis. Aber ich wollte euch das einfach mal aufzeigen, was sich alleine hinter so einem Namen verbirgt. Und der Name Christoph, der ist in der Sendung nicht zufällig gewählt. Da haben sich die Macher viele Gedanken zugemacht, wieso der jetzt gerade diesen Namen trägt. Ja, hier sehen wir ihn dann nochmal. Und hinter ihm, praktisch hinter seinem Ausguck, auch diesen Mond, er ist hinter dem Mond. Ist ja auch so eine Anspielung. Man sagt ja, der Mann im Mond. Also irgendwie, das ist symbolisch stark aufgeladen. Und er ist verknüpft mit der lunaren Energie. Er ist also nicht mit der Sonne verbunden. Er ist irgendwie etwas im Mond. Aber ich hatte noch neben dieser Christophorus-Analogie einen anderen Gedanken. Da zeige ich euch mal hier dieses schöne mystische Bild von William Blake. Wenn er der Demiurg ist und der Demiurg in der Gnosis, in manchen Traditionen ja auch mit einer Art Teufelsfigur oder einem Luzifer gleichgesetzt ist oder einem Satan, ja, dann könnte man den Namen Christoph auch so verstehen, als wenn man das auf die englische Sprache bezieht, Christ off, ja, off, wie on, off, ausgeschaltet, Christ, Christus, off, ausgeschaltet, Christ. Also es kann auch sich dieses Wortspiel dahinter verbergen, denn wenn Christ off ausgeschaltet ist, dann ist es der Gegenspieler, der Satan. Und in der Gnosis ist es ja so, dass Gott, der transzendente Gott, der echte Gott, der wird sich seiner selbst bewusst, weil er allwissend ist. Deshalb muss er sich auch seiner selbst bewusst werden. Das ist sowas wie der erste Gedanke Gottes. Und dadurch, dass er diesen Gedanken erzeugt, schafft er ein Gegenstück von sich, eine Spiegelung, man könnte auch sagen ein Klon. Und das ist der Demiurg. Und dieser Demiurg ist ja der Gedanke Gottes und er denkt, er wäre Gott. Aber er ist nicht. Er ist nur letztlich ein Abglanz. Und das ist dann aber das Prinzip, was die Welt schafft. Insofern ist der Christoph keine Gottesfigur, er ist eine Demiurgenfigur in der Truman Show. Und was wir hier sehen, das ist diese riesige Kuppel, in der die Show gedreht wird. Und das finde ich auch ganz interessant. Und zwar aus dem Grund, diese Szene, das ist jetzt ein Screenshot, da fehlt noch ein Stück. Und zwar unten, wenn die Kuppel gezeigt wird im Film, ist das dieses Hollywood-Schild. Also da, wo die Hollywood Hills sind und dieser berühmte Schriftzug mit Hollywood, dahinter befindet sich diese riesige Kuppel, das größte Studio, was je gebaut wurde. Und wenn man mal auf der Landkarte guckt, was denn da eigentlich wirklich ist, also direkt hinter Hollywood, da ist die Stadt Burbank. Burbank ist praktisch eine eigenständige Stadt mit ca. 100.000 Einwohnern und ist ein Vorort von Los Angeles und ist aber auch fast schon von Los Angeles umschlossen und gehört eigentlich zu diesem urbanen Raum Los Angeles. Man könnte auch sagen, es ist eine Art Stadtteil. Und das Interessante ist jetzt, in Burbank befinden sich Firmensitze, unter anderem der Disney-Konzern, unter anderem Warner Brothers. Also, und ausgerechnet dort ist jetzt diese Kuppel. Und die Figur Truman trägt auch den Vollnamen Truman Burbank. Also Burbank ist sein Familienname in dem Film. Was natürlich eine Anspielung auf diesen Stadtteil ist oder diese Stadt und letztlich eine Anspielung darauf, dass dort diese Medienkonzerne sind. Das ist sehr interessant gemacht. Was das hier aber auch zeigt, es ist eine Anspielung auf das Konzept der flachen Erde. Ja, also Truman lebt nicht in einer Kugelerde, er lebt in einer Flacherde. Deshalb habe ich hier nochmal diese Darstellung gezeigt. Ja, und das spielt auch später am Ende des Films noch eine Rolle, dass das Flacherdenkonzept mit einer Kuppel drüber und dann letztlich einem Demiurgen, der das steuert. Also auch hier ein mythologischer Bezug, weil natürlich dieses Kuppelerden-Flacherden-Konzept aus dem Altertum stammt. Auf dieser Abbildung, da sehen wir jetzt den Ort, in dem Truman lebt, diese künstliche Stadt Sea Haven. Man hat den Film tatsächlich in einem Ort in Florida gedreht, also es sind jetzt echte Häuser, es ist keine Kulisse, aber es ist so eine Art 50er-Jahre-Idylle. Und innerhalb der Truman-Show, in dieser Kuppel, diese Welt, Sea Haven, die hat von der Ästhetik her ganz viele Anspielungen an die 50er. Also es ist so eine Art 50er-Jahre-Welt, in der man Truman leben lässt. Und ganz präsent in dem Film sind zwei Farben. Zum einen, was ihr hier seht, die Farbe Weiß. Halt, das soll darstellen, das ist so eine Art perfekter Ort, ein perfekter, reiner, künstlicher, vom Demiurgen geschaffter Ort. Und im Kontrast zu dem Weiß fällt in dem Film immer wieder die Farbe Rot auf. Ganz viele Figuren, achtet mal drauf, wenn ihr den guckt, tragen rote Kleidung. Teilweise sogar groteske Szenen mit rothaarigen Menschen in roter Kleidung. Also es ist immer der Kontrast Rot und Weiß. Dieses Farbspiel, das zieht sich durch den ganzen Film. Und man kann sich fragen, wenn das Weiß die Reinheit symbolisiert, was ist das Rot? Ist es das Feuer, das Blut? Weiß und Rot, das sind auch die Farben, ja, der Tempelritter, des Ku Klux Klan. Das sind interessante Farben. Das ist auch die Farbe, die im Nationalsozialismus eine große Rolle spielt, diese Kombination dann noch mit dem Schwarz. Also Weiß und Rot kann auch auf was Faschistoides schon irgendwie hindeuten. Und auf diesem Bild seht ihr jetzt nochmal eine schöne Darstellung von Sea Haven, wie das unter dieser Kuppel aussieht. Und dann seht ihr schon, die Stadt ist dann so umgeben, ja, von so einem Wasserring. Ja, mit so ein paar Brücken. Und da lebt Truman und er hat diesen Ort auch noch nie verlassen und man gaukelt ihm halt vor, dies wäre die perfekte Welt. Und das ist auch eine Anspielung auf Atlantis, die Stadt, die auch von so Wasserringen umgeben ist. Oder an Nova Atlantis, ja, dieses Buch von 1627 von dem Philosophen Francis Bacon, wo er auch eine ideale utopische Gesellschaft darstellt auf einer Insel. Also das zeigt hier ganz klar diese Anspielung an die berühmten Utopien. Und das hier möchte ich euch auch gerne zeigen. Es ist auch so witzig. Es gibt in dem Film irgendwann eine Szene, wo Truman Fernsehen guckt. Ja, ihr seht das schon, das ist so ein alter 50er Jahre Fernsehen und da läuft auch so Schwarz-Weiß Fernsehen, so ein bisschen wie aus den 50ern. Hat auch was, so einen surrealen Effekt, finde ich. Und dann wird ganz kurz gezeigt, was er guckt. Und dann schaut mal, was da steht. Show me the way to go home. Ja, zeig mir den Weg nach Hause. Also auch hier eine versteckte Anspielung an dieses große Thema in dem Film, ja, der Reise durch das Höhlengleichnis, der Reise in die Erleuchtung, in die wahre Heimat der Seele. Und das finde ich einfach so toll, wie das gemacht ist, diese vielen kleinen Details. Und hier haben wir jetzt Truman. Hier wird uns jetzt endlich Truman einmal vorgestellt. Und das ist dann so morgens praktisch, da verlässt er sein Haus und begrüßt die Nachbarn. Er ist auch völlig durch Jim Carrey eigentlich gut gespielt. Ich fand Jim Carrey vorher immer als Schauspieler, sage ich mal, ein bisschen penetrant, etwas überzeichnet, etwas anstrengend. Aber ich finde, für die Truman Show ist er die Idealbesetzung. Und man kann sehen, oben, da sieht man die Hausnummer, die 36. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich dabei in irgendeiner Form um einen Zahlencode handelt. Auf jeden Fall 3 plus 6 addiert ist die 9. 9 ist die 3 mal 3. Es ist die Zahl des Menschen. Es ist interessant, aber es kann auch mit der heiligen Geometrie zusammenhängen. In der heiligen Geometrie gibt es das sogenannte goldene Dreieck. Das ist ein gleichschenkliches Dreieck, bei dem die Längen von Grundseite und Schenkel in am 36-Grad-Winkel stehen. Also kann es schlecht erklären, nicht gut in Mathe und Geometrie. Aber im goldenen Dreieck kommen halt zwei 36-Grad-Winkel und dann noch ein 108-Grad-Winkel vor. Also es ist auf jeden Fall sicherlich eine Zahl mit Bedeutung, die hier so präsent nochmal so eingeblendet wird. Und das hier ist nochmal eine andere Geschichte. Jetzt möchte ich mal auf den Namen von Truman eingehen. Also wörtlich übersetzt bedeutet Truman wahrer Mensch. Und auf der gnostischen, also dieser dritten Deutungsebene, ist es ja auch ganz passend. Er ist der wahre Mensch, der den Weg der Erleuchtung macht. Aber ich hatte gesagt, es gibt die zweite Ebene, da ist der Film eine Gesellschaftskritik. Und da erinnert mich der Name Truman an den Präsidenten Truman. Und Truman, der Präsident, der hatte seine Amtszeit interessanterweise in den 50er Jahren. Also genau in dieser Epoche, auf die dieser Film auch in seiner Bildsprache darauf anspielt. Und Truman war, haltet euch fest, der 33. US-Präsident. Und die 33 ist natürlich eine herausragende Zahl, auch im freimaurischen Hochgradsystem des alten und angenommenen schottischen Ritus. Und ich könnte mir vorstellen, dass man praktisch da jetzt halt den 33. Präsidenten vielleicht auch ausgewählt hat, um eine gewisse Anspielung darauf zu machen. Und Truman ist auch so mit so typischen 50er-Jahren-Themen verbunden als Präsident, der Eindämmung des Kommunismus, dem Vorantreiben der Atomtechnologie, dem Marshallplan, aber auch der UFO-Absturz von Roswell. Also das sind schon so entscheidende Jahre in der amerikanischen Geschichte und auch der Weltgeschichte, wo Truman seine Amtszeit hat. Und ich glaube, dass unser Filmheld, unser Protagonist Truman Burbank in seinem Namen die Anspielung hat an den wahren Menschen, die Anspielung hat irgendwie an Präsident Truman und mit seinem Nachnamen Burbank eben auch die Anspielung hat an diese Medienkonzerne Disney und Warner Brothers. Also unheimlich gut konstruiert. Hier sehen wir nochmal Präsident Truman als Großmeister der Großloge von Missouri. Er war nämlich, ihr werdet nicht überrascht sein, auch Freimaurer. Ein kleines Nebendetail. Dann kommen wir zu dieser Szene. Es gibt eine Szene, da wird in dem Film ein Familienalbum von Truman durchgeblättert und dann sieht man so halt die Erinnerungsfotos. Und ein Erinnerungsfoto ist halt dieses Kindheitsbild. Und darüber steht, hat die Mutter, also die falsche Mutter, die mir nur was vorspielt in dem Film, drüber geschrieben, My Little Clown. Und wir sehen ihn hier im Clownskostüm in diesem Kinderbett wie Gitterstäben. Und das ist so toll, das Bild. Es zeigt, er ist ein Gefangener in dieser Welt. Und er ist zum einen für die Medien der Unterhaltungsclown, aber er ist auch der Narr. Der Narr der Mysterienspiele. Also wie die Tarotkarte, der Narr, oder wie Parzival, der Narr, oder wie Pinocchio, der Holzkopf. Also das ist einfach so ein gängiges Motiv. Der Mensch, der sich auf den Weg zur Erleuchtung begibt, der beginnt immer als Narr, als Gefangener in der Maya, der Welt der Täuschung. Und das wird hier in so einer ganz kurzen Szene beiläufig in diesem Film uns gezeigt. Hier nochmal zum Vergleich, ja, aus dem Rider-Waite-Tarot. Ja, es ist die nullte Karte, der Beginn der großen Arkana, der Reise des Helden, der Narr. Und das ist Truman. Er beginnt als Narr. Ein anderer Aspekt in diesem Film, den ich auch interessant fand, ist folgende Geschichte. Der Christoph, der die Show macht, hat sich überlegt, wie kann er denn Truman, wenn dieser dann älter wird, davon abhalten, Sea Haven, seinen künstlichen Ort, zu verlassen. Denn ich meine, wenn er da jetzt praktisch über die Brücke fährt, über diesen Wassergraben, ja, dann ist da noch ein bisschen Kulisse, aber dann endet ja auch irgendwann die Kulisse. Wie können wir den dort gefangen halten? Und da haben sie Folgendes gemacht. Als Truman 7 Jahre alt ist, macht er mit seinem Showvater, also dem Schauspieler, der ihm vorspielt, sein Vater zu sein, einen Segeltrip. Ja, fahren mit dem Segelboot raus. Da ist ja ein riesiges Wasserbecken, was so einen Ozean vortäuscht. Und da haben sie dann inszeniert, dass dieser Vater im Sturm ertrinkt, um Truman gezielt als Kind zu traumatisieren. Und das funktioniert auch. Truman hat dann ein Trauma und hat panische Angst vor Wasser. Also jetzt nicht vor Wasser in der Dusche, aber vor dem Ozean, vor Flüssen, Wasser zu überqueren. Und da ist der Film ja auch wieder so brillant, weil das ist natürlich eine Anspielung an MK Ultra. Ja, und ich meine, MK Ultra hat es wirklich gegeben. Das war ja ein Programm der CIA, was so zwischen 1953, also haben wir wieder auch die 50er Jahre, bis in die 70er Jahre lief, wo man Techniken der Bewusstseinskontrolle erforscht hat. Und inwieweit MK Ultra und die Erkenntnisse aus MK Ultra zum Einsatz kommen, ist ja bis heute schleierhaft. Und ich sag nur mal, wir leben ja auch gerade in einer sehr speziellen Zeit, wenn wir uns die weltpolitische Lage angucken. Ich glaube, MK Ultra, Mind Control, ist ein hochaktuelles, hochbrisantes Thema. Und auch das hat der Film, ja, ich sag ja, der ist prophetisch, der hat viel vorweggenommen. Der hat das thematisch aufgegriffen. Und natürlich auch dieses gezielte Traumatisieren von Kindern, so wie das mit Truman gemacht wurde, um ihn zu steuern und zu lenken. Das hat natürlich auch, sage ich mal, einen Link zu diesem Thema Themenkomplex ritueller Missbrauch. Also eine entscheidende Szene, entscheidendes Detail wieder in diesem brillanten Film. Und dann kommen wir hier zu dieser Figur. Das ist in dem Film seine Ehefrau, Meryl Burbank. Sie ist natürlich Schauspielerin und spielt ihm die ganze Zeit nur was vor. Und sie hat aber als seine Ehefrau natürlich auch Sex mit ihm. Ja, der wird dann in der Truman Show nicht gezeigt, aber sie ist praktisch, ist ja eine Überprostituierte, wenn man so will. Also sie zeigt einen Menschentypus, der als Schauspieler freiwillig an dieser Show teilnimmt, freiwillig einen anderen Menschen täuscht, sogar mit dem schläft, sich letztlich ja, weil sie ihm ja eine Ehe vorspielt, prostituiert und das alles irgendwie für Geld und Ruhm tut. Vielleicht auch ein Prototyp eines völlig entarteten, modernen Menschentypus. Und in der Serie fällt sie halt dann immer wieder letztlich dadurch auf, dass sie so Produktplacement betreibt, wie hier. Und während Truman mit ihr redet und als echter Mensch versucht, eine Beziehung zu ihr aufzubauen, zeigt sie eigentlich nur so Werbeprodukte und in die Kamera und von denen, in die Kamera von der Truman ja nichts weiß und stellt wirklich überspitzt etwas dar, ja, was wir heute auch vielleicht Influencer nennen würden. Ja, es gibt heute, wie nennt sich das denn? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Na, diese ganzen Social-Media-Portale, Instagram wollte ich sagen, Instagram, wo sich ja Leute auch die ganze Zeit darstellen, ihr Privatleben zeigen und dann als Influencer genutzt werden, um Produktplacement zu betreiben. Und das hat dieser Film 1998 beziehungsweise 1993, als das Drehbuch verfasst wurde, vorweggenommen. Einfach nur genial. Das ist jetzt, wäre natürlich jetzt diese zweite gesellschaftspolitische Ebene des Films. Interessant finde ich auch diese Szene. Da kommt Truman irgendwie rein und seine Ehefrau, die liest ein Buch. Na, guck mal, was da drauf steht. Das ist erstmal ein überdimensionales Kinderbuch. Und das heißt The Dream Machine 2. Die Traummaschine Teil 2. Also auch grotesk. Auch eine Anspielung darauf, die Traummaschine, dass das eine surreale, eine Alice im Wunderland-hafte Welt ist, in der dieser Truman lebt, ohne es zu wissen. Ich habe dann mal recherchiert, das fand ich ein bisschen merkwürdig, ob es dieses Buch wirklich gibt. Und ich habe es nicht gefunden, aber 2021, also dieses Jahr, hat ein amerikanischer Autor Joshua Jay, das ist übrigens ein Zauberkünstler, tatsächlich eine Art Kinderbuch, was so ähnlich aussieht, auf den Markt gebracht, was sich The Dream Machine nennt. Also, was es damit auf sich hat, ob es was damit auf sich hat, ich weiß es nicht, aber das habe ich bei meinen Recherchen rausfinden können. Eine andere Szene ist diese Figur. Das ist sein bester Freund in der Serie, der heißt Marlon. Marlon übrigens eine keltoirische Variante des Namens Merlin, auch sehr interessant. Und der Marlon, der ist auch ein Schauspieler und der spielt dem Truman vor, er wäre sein bester Freund und täuscht ihn seit seiner Kindheit. Und spannend ist, der zeigt immer, auch im Sinne von Produktplacement, eine Biermarke in die Kamera. Ja? Und das heißt Penn Pavels Bier. Und deshalb dieses Bild. Und es gibt ganz viele Szenen dann in dem Film mit Penn Pavels Bier. Und das Interessante ist, diese Marke gibt es nicht in Wirklichkeit. Die ist fiktiv. Man hat sie sich für die Truman Show ausgedacht. Aber es gibt andere Serien, die das aufgegriffen haben. Also es gibt Serien, zum Beispiel die Serie The Walking Dead. Dort kommt auch Penn Pavels Bier vor. Also diese fiktive Biermarke wird in solchen Hollywood-Produktionen filmübergreifend genutzt. Ob man das aus reinem Pragmatismus macht, weil man das Rad nicht zweimal erfinden möchte, oder ob dahinter vielleicht auch eine Art von Gehirnwäsche wäre jetzt übertrieben, aber Manipulation steckt, warum das jetzt in mehreren Filmen auftauchen muss, kann man drüber nachdenken. Interessant ist hier eine Szene, da sieht man dann den Marlon und Truman, wo sie so Highschool-Schüler sind. Und ihr seht, auf dem Ärmel von dem Marlon steht das Wort North, also Norden. Und es gibt noch eine Szene, da führen die beiden so einen Dialog unter Freunden. Der ist aber natürlich fingiert. Der Marlon hat einen Knopf im Ohr und kriegt eigentlich von dem Christoph, dem Demiurgen, gesagt, was er sagen soll. Und da versucht er dann, den Truman zu manipulieren und sagt ihm sowas sinngemäß: Weißt du noch, als wir Kinder waren und wir haben zusammen im Zelt übernachtet, weil du Nordpol spielen wolltest und ich habe mich dann furchtbar erkältet. Und da gibt es dann also in diesem Dialog ein zweites Mal eine Anspielung an den Norden. Ja, da sagt er dann, es wird in Verbindung gemacht mit dem Nordpol und hier trägt er diese Uniform, wo Norden draufsteht. Und Norden ist die Himmelsrichtung, wo die Sonne nicht scheint. Ja, die Sonne ist nie im Norden. Und die Sonne ist das Licht der Erkenntnis. Und insofern symbolisiert er den Punkt, der am weitesten, könnte man sagen, oder von der Erkenntnis entfernt ist oder wo kein Licht der Erkenntnis scheint. Und er ist es ja auch, der Truman immer wieder manipuliert und von seinem spirituellen Weg abbricht. Also er ist eine böse, eine dunkle Figur. Er ist halt der Norden, die Dunkelheit. Und das ist hier in dem Film unheimlich subtil angedeutet. Also es ist so ein Film, den muss man echt mit der Stopptaste Szene für Szene analysieren. Und die Schlüsselfigur vielleicht auch dieses Films, das ist diese Person. Ja, und zwar ist das Lauren. Ja, sie ist Teil der Show, also auch so eine Schauspielerin wohl, die engagiert ist in der Truman Show. Und ihr fiktiver Name in der Show ist Lauren. Jetzt ist es aber so, dass sie und Truman sich scheinbar aneinander verlieben und Lauren ist eine Gute. Lauren möchte Truman befreien und sie sagt ihm, dass er nur Teil so einer Show ist. Also sie sagt nicht Show, aber sie sagt, du wirst überwacht, die wissen alles über dich, die filmen dich. Sie versucht ihn wachzurütteln und er verliebt sich unsterblich in sie und sie ist sich scheinbar auch in ihn. Und dann sagt sie ihm auch, mein Name ist gar nicht Lauren, mein echter Name ist Sylvia oder Sylvia auf Englisch. Und das ist spannend. Das ist in vielerlei Hinsicht spannend. Und das passiert praktisch, das wird in so einer Rückblende gezeigt, das passiert in Trumans Jugend. Kommen wir erstmal zu dem Namen Lauren. Der Name Lauren bedeutet so viel wie Lorbeer oder Lorbeerbekranzt. Ja, und den Lorbeerkranz, den kennen wir von den Cäsaren, den kennen wir von Olympia. Aber das ist eigentlich ein Symbol aus den Mysterienkulten. Ja, wer einen Lorbeerkranz überreicht bekommt, ja, der wird initiiert. Das heißt, Lauren, die letztlich Truman als erster Mensch oder als einziger Mensch die Wahrheit sagt, die initiiert ihn, beginnt, stößt seine Initiation an. Und der Name Sylvia, ihr echter Name, der sich hinter Lauren verbirgt, ja, der bedeutet Herrin des Waldes. Ja, sie ist die Herrin des Waldes, sie ist die Herrin der Natur, sie ist eine Naturkraft. Und man kann das Ganze jetzt noch weiterspinnen und auf die Gnosis beziehen. Dort gibt es die Pistis Sophia, die himmlische Sophia, also die Weisheit, ein könnte man vielleicht sagen, ein weiblicher Aspekt der Gottheit oder eine Art Göttin im christlich-gnostisch-synkretistischen Weltbild, die in die Materie gestürzt wird und letztlich die Materie erlöst und dort wirkt und teilweise in dieser langen Geschichte, also über die Pistis Sophia oder überhaupt die Sophia und die verschiedenen gnostischen Legenden darum, da kann man eine eigene Sendung machen. Ich gebe hier nur eine Kurzzusammenfassung, ja. Da wird sie auch manchmal in der Materie als Hure bezeichnet. Weil das Wort Hure im religiösen Kontext, das hat nicht unbedingt mit Prostitution zu tun. Das ist einfach dann ein Zustand, der Zustand der Hurerei, in dem man in der Materie ist. Und interessanterweise ist es ja auch so, dass sie Truman ja liebt. Also Es kommt auch zu einem Kuss. Das könnte sowas darstellen wie sie, die Sophia, ist gefallen in die Truman Show. Ja, ist dort reingeraten in die Materie und ja, ist in dem Moment, wo sie Truman küsst, die Hure, aber gar nicht im negativen Sinne. Und letztlich löst sie dadurch seinen Erlösungsweg aus. Ja, und Trumans Erlösung ist letztlich die Erlösung der Welt, also die auch der Materie. Sie ist also eine mythisch aufgeladene Figur. Und es ist dann so in dem Film, die lernen sich kennen, die küssen sich am Strand, verlieben sich und sie sagt ihm dann die Wahrheit, dass er in dieser Show ist und dann wird sie entfernt. Ja, dann kommt ein Schauspieler, der tut so, als wäre er ihr Vater und sagt dann Truman, ja, die ist schizophren, die macht das mit jedem Mann. Also wieder so ein bisschen das Motiv, man stellt sie als Hure dar. Dabei ist sie ja die Sophia, die Weisheit und entfernt sie. Und dann sagt er noch beiläufig, der Mann zu Truman, ja, wir ziehen jetzt eh um, wir ziehen auf die Fidschi-Insel. Und im Film ist es dann so ein durchgängiges Handlungselement, dass Truman Fernweh hat und er will unbedingt eine Reise auf die Fidschi-Inseln machen. Und eigentlich, um sie dort wiederzusehen. Also er hat diese Sehnsucht nach ihr. Es gibt in Trumans Leben die Begegnung mit der Sophia, mit der Weisheit und er entdeckt seine Liebe für die Weisheit. Und sie ist ihm entzogen, er sehnt sich nach ihr und begibt sich auf diese Suche nach ihr. Und gleichzeitig, das ist ja das Interessante an dem Film, wird dann ja aus der Truman Show entfernt, also sie ist nicht mehr in die Materie gefallen, sie ist dann wieder außerhalb, schaut sie aber dann, also die Sylvia, auch die im Fernsehen sich Truman an und der Film deutet an, dass sie auch Gefühle für ihn hat, dass auch sie sich nach ihm sehnt. Und das erinnert auch an das Motiv aus der Homers Odyssee, ja, wo Odysseus von der Göttin Athene protegiert wird und beschützt. Und Athena, die Weisheitsgöttin, könnte man vielleicht auch sagen, eine Variante der Sophia, Odysseus bei seinem Weg hilft. Und so könnte man sagen, ist auch diese Liebe zu dieser Figur, Sylvia, ist letztlich Trumans innerer Kompass auf dem Weg zur Weisheit. Und dann bei der Szene, wo die sich auch dann begegnen in so einer Bibliothek, ja, wo ist ja alles fingiert, da trägt sie diesen Button an ihrer Strickjacke, die übrigens rot ist. Ich hatte schon gesagt, die Farbe rot kommt immer vor und es ist How it's going to end. Wie wird das alles enden? Auch, weißt du, wisst ihr, so eine Anspielung wieder letztlich an das, worum es in der Truman Show geht. Und jetzt machen wir mal wieder einen Sprung. Ja, wenn der Film beginnt, dann begrüßt Truman da ja seine Nachbarn und dann geht er zu seinem Auto. Und da wird er dann von dem Nachbarshund begrüßt. Der Hund ist nicht böse so in dem Sinne, jetzt, der greift ihn nicht an, aber da kommt der Hund, wie Hunde das so machen, ist dieser Dalmatiner, und springt Truman an. Und Truman hat Angst vor dem Hund. Und wenn man den Film als so eine Unterhaltungskomödie betrachtet, ja, dann ist das so Slapstick, der Clown Jim Carrey, der spielt dann den Trottel, der Angst vor dem Hund hat, ist ein Weichei. Aber da steckt mehr hinter, denn während der Hund ihn anspringt, ruft der Nachbar den Hund zurück und nennt ihn beim Namen. Und ihr werdet euch wundern, der Hund heißt Pluto. Pluto, oder bei den alten Griechen Hades, der Gott der Unterwelt. Also Truman, der in der Truman Show, in dieser materiellen Welt gefangen ist, dem begegnet der Gott der Unterwelt. Symbolisch, hier dargestellt als Hund. Und Hunde sind ja auch oft Wächter der Unterwelt. Also es ist gar nicht blöd oder falsch dargestellt, dass man jetzt den Pluto mit dem Hund noch in Verbindung bringt. Und interessant ist, dass Truman sich vor ihm fürchtet. Und dann geht Truman weiter irgendwie so, das zeigt so den Beginn so seines Tagesablaufs und da passiert was richtig Spannendes. Und zwar ist Folgendes. Oben in dieser Kuppel, da befinden sich ja ganz viele Scheinwerfer und Studiotechnik. Ja, das ist ja ein Riesenstudio. Und da fällt scheinbar eine Studiolampe runter. Die fällt vom Himmel. Und die fällt dem Truman mehr oder weniger vor die Füße. Und er weiß ja nicht, dass er in einem Filmstudio ist und hebt die dann auf. Und dann sieht man diese Szene und da steht dann auf der Lampe Sirius. Also noch deutlicher können die Filmemacher eigentlich nicht an die Mysterientraditionen anspielen. Ja, die Lampe heißt dann Sirius. Und das ist natürlich auch interessant. Sirius ist ja auch der Stern in der ägyptischen Mythologie. Wenn der seinen heliaktischen Aufgang hat, dann wird das Totenfest des Osiris gefeiert. und der Isis- und Osiris-Kult und dieser ganze Mythos, das ist, könnte man sagen, der Prototyp letztlich der meisten Mysterientradition, ja, wo es immer um Sterben und Wiedergeboren werden geht und um die Erleuchtung. Und da fällt ihm jetzt praktisch der Sirius vor die Füße. Aber es zeigt auch noch mehr. Es gibt zum Beispiel in der christlichen Darstellungswelt immer auch eine Tradition, wie man Erleuchtungserlebnisse darstellt. Hier sehen wir Hildegard von Bingen, dass man, wenn man erleuchtet wird, dann kommt so ein göttlicher Lichtstrahl vom Himmel, der einen trifft. Oder hier eine koptische Darstellung. Hier ist es dann das Christuskind, was von diesem Lichtstrahl getroffen wird. Und ich finde das unheimlich elegant, wie die Macher der Truman Show das hier im Film gelöst haben. Ja, sie haben nicht einen Lichtstrahl gezeigt, sondern sie sind in ihrem Bild der TV-Show geblieben. Und da ist der Lichtstrahl dann symbolisiert durch einen Scheinwerfer, der vom Himmel fällt. Aber es ist natürlich dieses Bild. Hier wird Truman wachgerüttelt, denn in dem Moment, wo dieser Scheinwerfer ihm vor die Füße fällt, da fängt Truman an zu verstehen, in seiner Welt, da ist was ungewöhnlich, da stimmt was nicht. Man könnte sagen, praktisch der Strahl der Erleuchtung trifft ihn. Interessant, wie gesagt, es ist kein Sonnenstrahl, sondern es ist ja, wie der Name des Scheinwerfers sagt, ein Strahl vom Sirius. Und da, wo er von diesem Strahl dann getroffen wird, symbolisch, da beginnt langsam der Prozess seiner Erleuchtung. Und dann geht Truman so weiter durch seine Stadt und dann kommt diese Szene. Diese Szene ist auch wieder unheimlich aufgeladen mit Symbolen. Und zwar begegnen ihm dann so zwei Zwillinge. Das sind dann Schauspieler, so komische, penetrante, gruselige Typen. Und Truman begrüßt die und ist gerade auf dem Weg zur Arbeit. Und die drücken ihn dann gegen dieses Werbeschild. Und das soll auf der einen Ebene natürlich wieder Produktplacement zeigen und hier Kaiser's Chicken, das soll natürlich die Marke Kentucky Fried Chicken zeigen, ja? Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, ich frage mich, wenn das ein Mysterienbild ist, welche Elemente zeigt uns das dann eigentlich? Was heißt das? Hier sind Zwillinge und ein roter Hahn. Und dann fand ich es noch spannend, der Name dieser Marke ist Kaiser's Chicken, das ist deutsch. Das ist eine Anspielung an Deutschland. Ja, das Wort Kaiser ist deutsch. Wenn es Englisch wäre, wäre es Emperor Chicken oder Imperial Chicken oder so. Und warum, habe ich mich gefragt. Hier sehen wir nochmal diese beiden penetranten Zwillinge. Ihr seht auch die Krawatte weiß mit rot. Das ist immer wieder dieser farbliche Kontrast. Und diese beiden Zwillinge, das habe ich mir gedacht, das könnten auch die Dioskuren sein. Das sind die mythischen Zwillinge Castor und Polydeukes oder bei den Römern Castor und Pollux. Das ist auch interessant, weil deren Tempel stand im Rom auf dem Forum Romanum. Und Truman geht dann gleich, wenn die Szene weitergeht, geht er zur Arbeit. Und sein Arbeitsplatz ist ein Gebäude, das sieht auch so ein bisschen aus, könnte man sagen, wie so ein römischer Tempel oder so ein klassizistischer Tempel. Fand ich ganz interessant. Also so, als ob er sich vielleicht auch auf dem Forum Romanum symbolisch bewegt. Und da begegnen ihm Castor und Pollux. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht vollständig entschlüsselt, was genau im Film jetzt die mystische Bedeutung dieser beiden Figuren ist. Ich bin mir aber sicher, dass in diesem detailversessenen Film das nicht einfach zwei lustige Zwillinge sein sollen, sondern dass hier eben diese Mysterienanspielung gemacht wurde. Und das nächste Element, das ist ja dieser rote Hahn mit der Aufschrift Kaiser. Und da habe ich mich gefragt, Kaiser ist eine Anspielung an Deutschland, ein roter Hahn. Gibt es irgendwie einen roten Hahn in Deutschland? Und tatsächlich gab es 1935 in Dresden, also im Dritten Reich, eine Ausstellung, so wie eine Messe, die nannte sich der rote Hahn. Und da ging es um Feuerschutz und ums Rettungswesen, so eine Art Feuerwehrausstellung im Dritten Reich. Ob der Film, die Filmemacher davon Kenntnis hatten, daran anspielen, ich weiß es nicht. Aber der rote Hahn, der wurde jetzt hier auch im Dritten Reich in dieser Tradition nicht umsonst mit Feuer in Verbindung gebracht. Ja, das ist, der rote Hahn symbolisiert das Feuer unter anderem. Und auch was Dunkles, das Höllenfeuer. Auf der anderen Seite symbolisiert ein roter Hahn oder überhaupt ein Hahn auch Petrus. Ja, wenn der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen, so sinngemäß. Gibt es ja in der Bibel diese Passage. Und Petrus aber ist ja auch der, der dann der Legende nach Rom geht und auf den das Papsttum zurückgeht. Und wenn man dann das Plakat anschaut und da ist dann der Hahn, der den Papst symbolisiert und das Wort Kaiser, dann ist es Kaiser und Hahn, Kaiser und Papst, praktisch ja, die beiden Herrscher, könnte man sagen, im christlichen Abendland, ja, im Heiligen Römischen Reich, im Mittelalter. Es ist also wirklich interessant, was da so für Elemente in diesem Plakat dann so mal verarbeitet sind. Was viele aber nicht wissen, der Hahn ist auch ein Symbol der Freimaurerei. Deshalb dieses Bild, das ist jetzt hier Porzellan aus dem 18. Jahrhundert, zwei Winkelmaß und Zirkel und dazwischen der Hahn. Da ist die Frage, was hat denn der Hahn jetzt mit der Freimaurerei zu tun? Und wir sehen hier diese Darstellung, das sind die freimaurischen Symbole, die man in der dunklen Kammer, ja, oder im Französischen nennen sie es dann auch die Chambre de la Réflexion. Ich hoffe, das war jetzt französisch korrekt. Die Kammer der Reflexion. In der deutschen Freimaurer ist es die dunkle Kammer. Gezeigt bekommt. Die dunkle Kammer, das könnt ihr euch so vorstellen, wenn man zum Freimaurer geweiht wird, die Initiation durchläuft, wird man, bevor das Ritual beginnt, in eine dunkle Kammer gesetzt. Einen kleinen, abgedunkelten Raum, wo man alleine sitzt, wo eine Sanduhr positioniert ist, wo ein Totenschädel steht, wo manchmal Symbole angebracht sind. Je nach Freimaurer-Tradition, nach Ritualsystemen variiert das auch. Aber in vielen Systemen kommt dort auch der Hahn vor. Der Hahn ist wie andere Elemente in der dunklen Kammer ein Symbol, was aus der Tradition auch der Alchemie stammt. Und in der Alchemie, da gibt es ein Fabelwesen, einen sogenannten Basilisken. Und interessanterweise auch der rote Basilisk, ja, so wie jetzt dieser rote Hahn. Und der Basilisk ist ein Fabelwesen, das einen Hahnenkopf hat und Hahnenfüße und dann aber mehr so eine Art Schlangenkörper, aber noch mit Flügeln. Der Basilisk ist also so ein hahnenschlangenartiges Wesen, und er ist eine allegorische Figur in der Alchemie für den Tod, für den Teufel, für die Sünde und teilweise auch für den Antichristen. Und es gibt dann auch viele Darstellungen, wo Christus einen Basilisken zertritt. Und ich habe mich gefragt, ob dieser rote Hahn, der dort in der Truman Show kurz gezeigt wird, auch eine Anspielung an den Basilisken ist. Ja, und deshalb auch bei dieser Feuerwehrmesse im Dritten Reich die Anspielung Hahn, Feuer, Feuerwehr, ja, das ist das Höllenfeuer symbolisch, also verbunden mit dem Basilisken. Das ist sehr, sehr interessant, was dahinter steckt. Also das einfach mal näher zu analysieren. Hier noch eine andere Darstellung eines Basilisken. Ich habe da mal mehrere einfach rausgesucht, weil ich das ja doch irgendwie so interessant finde, dass es dieses Fabelwesen in der Tradition der Alchemie gibt. Ja, und jetzt ist Truman dann letztlich, hat er den roten Hahn, den Basilisken und die Zwillinge Castor und Pollux hinter sich gelassen und kommt jetzt bei seiner Arbeit an. Und ihr seht es schon, das deutet so einen griechisch-römischen Tempel an oder eben halt auch ein Logenhaus. Wäre so die Frage, ist das auch eine Anspielung an die Freimaurerei oder an Geheimgesellschaften? Eine andere tolle Szene, das ist die hier. Ist ganz kurz im Film, ja. Es war gar nicht so einfach, die zu fassen zu kriegen. Da passiert Folgendes. Da ist so ein Lieferwagen, der jetzt da irgendwas bringt. Und die Marke heißt Goodies. Und das Logo hat mich sofort erinnert an das Google-Logo. Deshalb habe ich das Logo der Firma Google dann nochmal rechts eingeblendet, dass ihr den direkten Vergleich seht. Und wenn das eine Anspielung an Google ist, dann ist es natürlich im Kontext der Truman Show, dieser Totalüberwachung innerhalb dieser künstlich geschaffenen Welt, auch eine Anspielung auf den Google-Konzern. Und das dann im Jahr 1998, wo noch gar nicht abzusehen war, was aus Google wird, dass Google dieser weltbeherrschend wäre übertrieben, aber doch schon unheimlich einflussreiche Informationskonzern wird, ja, weltweit. Also das fand ich beeindruckend, dass dieses Detail hier eingebaut ist. Deshalb musste ich das zeigen. Ich sage ja, dieser Film hat prophetische Züge. Der zeigt auf ganz subtile Weise ganz viele Dinge, die mit Esoterik zu tun haben und mit Medien- und Gesellschaftskritik. Also wirklich den Hot Stuff, mit dem wir uns ja auch oft beschäftigen. Deshalb, das muss gezeigt werden. Das ist auch eine tolle Szene. Mein Gott. Das ist so eine Szene, wo Truman, ich will jetzt gar nicht so tief in die Handlung dann einsteigen, dem Schauspieler zufällig wieder begegnet als Obdachlosen, der vorher seinen Vater geschauspielert hat, und er erkennt dort seinen Vater dann wieder, also diesen falschen Vater, der ihm vorgegaukelt wurde, der als in seiner Kindheit ertrunken ist, und er fängt mehr und mehr an seiner Umgebung zu zweifeln. Und da werden im Hintergrund diese Bögen eingeblendet, ja, und auf diesen Bögen, da steht auf was auf Lateinisch, unus pro omnibus, omnes pro uno. Einer für alle, alle für einen. Das ist spannend. Das ist natürlich, das steht da nicht zufällig. Einer für alle, das ist Truman natürlich, der Unterhaltungsclown. Einer für alle und alle für ihn, alle sind ja auf ihn bezogen, drehen sich um ihn. Fast schon wie in so einem Szenario einer Geisteskrankheit, so könnte man das auch sehen. Menschen, die unter paranoider Schizophrenie leiden, unter Beziehungswahn, Verfolgungswahn, die erleben ja häufig auch eine Welt so wie in der Truman Show. Also auch darauf spielt dieser Film an, letzten Endes. Und der Torbogen, der hat dann in der Mitte diesen interessanten Stein, ja, so ein bisschen trapezförmig. Und das wiederum ist natürlich eine Anspielung an die Freimaurerei. Ja, hier seht ihr ein Bild aus der Freimaurerei, da fehlt dann dieser Stein. Es ist der von den Bauleuten verworfene Schlussstein im königlichen Gewölbe, im Royal Arch. Ja, und das ist jetzt wirklich Hochgrad Freimaurerei. Und dieser verworfene Schlussstein, der kann auch Christus symbolisieren. Oder ist der Schlussstein im salomonischen Tempel. Und das finde ich schon spannend, dass das hier so im Hintergrund einfach mal in dem Film so eingebaut ist. Jetzt die nächste Szene. Ja, wir machen Sprünge durch die Handlung. Wie gesagt, das ist hier keine Zusammenfassung des Films, sondern eine Analyse von verschiedenen Szenen. Truman ist hier mit seinem Fake-Freund, mit dem Marlon, und die sind auf so einer Brücke und die Brücke bricht, ist abgebrochen, also die endet so im Nichts. Ist ja klar, diese künstliche Welt, die ist ja begrenzt. Und dann haben sie sich dann so im Dunkeln getroffen, trinken Bierchen zusammen. Ja, das ist dann wieder natürlich diese künstliche Biermarke, die ich schon erwähnt hatte. Und spielen Golf. Die beiden spielen Golf bei Mondschein. Ja, das heißt, die haben Golfbälle mit und haben auch Golfschläger mit und schießen jetzt so Golfbälle hier einfach ins Nichts und unterhalten sich über Gott und die Welt. Und da sind ein paar interessante Details an dieser Szene. Zum einen, hier sieht man jetzt dann den Truman mit so einem Golfschläger. Zum einen ist es so, die haben so zwei kleine Körbe vor sich aufgebaut, wo sie Golfbälle drin haben und teilen sich einen Schläger. Ja, mit dem wechseln sie sich ab. Man sieht im Hintergrund noch einen zweiten Golfschläger, aber den benutzen sie komischerweise nicht. Ja, sie benutzen nur diesen einen. Und diese beiden Körbe könnte man auch so deuten wie zwei Golfbälle und einen Schläger. Und das wird jetzt dem Otto-Normal-Zuschauer überhaupt nichts sagen. Da muss man schon wirklich Detailkenntnisse haben von freimaurerischer Ritualistik. Und da möchte ich euch mal auf eine kleine Reise mitnehmen. Es ist nämlich interessant. Es gibt im ersten Grad in der Freimaurerei ein Passwort. Ein Passwort, was einen Zugang zur Loge verschafft, also zum heiligen, transzendenten Raum. Und das Passwort lautet Tubal-Kain. Und Tubal-Kain, das ist eine Figur aus der Bibel. Ja, und das ist in der Bibel, oder wie es dann auch die Freimaurer sagen, der Erste, der das Erz vom Stein trennte. Also der erste Schmied, der erste Handwerker, wenn man so will, der erste Alchemist. Und deshalb ist das halt auch ein Passwort. Und interessant, es gibt in der Bibel so Genealogien, wie der Name Tubal-Kain schon sagt. Tubal-Kain ist ein Nachfahre des Kain. Ja, ihr kennt ja die Geschichte Kain und Abel. Und er ist spannenderweise nach Kain die siebte Generation. Ja, die siebte Generation nach Kain ist Tubal-Kain. Das ist die sieben drin. Kann man sich drüber Gedanken machen. Und jetzt haben sich die angelsächsischen Freimaurer eine Art Spaß erlaubt. Die haben sich gedacht, wenn man das Wort Tubal-Cain Englisch ausspricht, dann klingt es anders, dann ist es Tubal-Cain, auf Englisch ausgesprochen. Und Tubal-Cain, der hebräische Tubal-Cain, Tubal-Cain, klingt wie auf Englisch Two Balls, One Cane. Zwei Bälle, ein Schläger. Ja? Und deshalb benutzen sie dort so Ansteckpins, wo ein Golfschläger abgebildet ist mit zwei Bällen. Und der Nicht-Eingeweihte, der sieht das und denkt, oh, ist vielleicht ein Typ, der ist im Golfclub. Aber es heißt praktisch wörtlich, wenn man es dann ausspricht, den Golfschläger und die beiden Bälle, two balls, das one lässt man weg, Cane, two ball Cane, two ball Cane. Und ich bin der Meinung, dass diese Szene, wo jetzt Truman mit seinem falschen Freund Golf spielt, mit praktisch zwei Körben für die Bälle und einem Golfschläger, den sie sich teilen, eine Anspielung ist an Tubal Cain. Und Tubal Cain eben der Uralchemist, der am Eintritt in die Loge, in die Mysterien gewährt, ist wieder eine Anspielung, dass Truman sich auf diesen Weg begibt. Und hier habe ich was noch Leckerli praktisch, wo ich vorbereite. Hier seht ihr dann so einen Anstecker auf der einen Seite von eben Two Ball Cane, ein Schläger, zwei Bälle. Unten noch so ein Vereinigungsband, ja, wo dann, was dann endet in so einer Struktur. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Hand mit einem Daumen. Und auf der anderen Seite seht ihr das Logo der Marke Facebook. Und böse Zungen behaupten, dass das Facebook-Logo eine Anspielung ist an Two Ball Cane. Und auch dieser Like-Button, den man von Facebook kennt, etwas liken, diese Hand mit dem Daumen nach oben. Hier seht ihr sie dann schon beim Vereinigungsband praktisch auf dem Tubal-Cain Ansteckpin. Da kann man sich mal drüber Gedanken machen, weil natürlich auch der Facebook-Konzern, ähnlich wie Google wurde ja auch schon in der Truman-Show eingeführt, ist ja auch so eine Firma mit einer unheimlichen Macht, wo es ganz viel um Überwachung und letztlich auch Manipulation geht. Also diese Narrative durchziehen die Truman Show. Ein anderes kleines Detail. Truman kauft sich dann irgendwann in der Show neuen Rasenmäher, weil ich bin der Meinung, das war so, der alte Rasenmäher ist kaputt und dann holt er neuen, dann gibt es eine Einstellung, wie er den Rasen mäht und kurz wird das hier eingeblendet, der Rasenmäher von vorne. Das ist dann wieder so, könnte man meinen, Produktplacement, aber die Marke Rotary. Das ist natürlich eine Anspielung an den Rotary Club, den Rotarier Club. Jetzt möchte ich den Rotary Club nicht zu einem Mysterienkult machen, weil das ist er nicht. Aber er ist eine Organisation, die aus der Freimaurerei herausgewachsen ist und doch im Dunstkreis der Freimaurerei existiert. Und auch darauf wird hier angespielt. An diese Szene. Truman sitzt irgendwie bei sich am Frühstückstisch, grübelt so über die Welt nach, hält so einen kleinen Globus in der Hand. Und ich meine, das ist ein Radio. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Und dann sieht man, in der Ecke steht so eine Dose mit Vitamin D. Super Anspielung. Ja, Vitamin D nehmen Leute, die Sonnenlichtmangel haben. Und natürlich hat Truman, der in dieser Kuppelwelt lebt, einen Vitamin D-Mangel. Und deshalb muss er Vitamin D-Produkte nehmen, auch wenn er nicht weiß, dass er in dieser Kuppel lebt. Aber es zeigt natürlich auch, er hat einen Mangel an Sonnenlicht, er hat einen Mangel an Erkenntnis. Er ist noch gefangen in der Maya. Das ist das eine, was dieses Bild so interessant macht. Auch wieder eine ganz kurze Szene. Da müsst ihr richtig auf Zack sein, um, wenn ihr den Film guckt, ja, das wahrnehmen zu können. Und zum anderen ist da diese Szene aber auch wie so ein Stillleben, was ihn als Mystiker zeigt, als Alchemisten. Da möchte ich euch mal diese Bilder zeigen. Ja, ihr könnt euch ja noch mal merken, so er hält jetzt hier so diesen Globus in der Hand, vor ihm sind so Tassen, Vitamin D, letztlich eine Art chemische Substanz. Ich habe so eine alte Darstellung hier, so typisch, ein Astrologe, der einen Globus in der Hand hält und vermisst. Also vermisst im Sinne von vermessen. Und ein Suchender, ein Adept. Oder so eine Darstellung, ein Alchemist in seinem Labor auch, seht ihr, der rührt da was in so einer Art Tasse, liest in einem Buch. Also es gibt so verschiedene Darstellungen, ja, aus dieser Tradition der Mysterien und der Alchemie, die diesem ganz kleinen, kurzen Ausschnitt ähneln. Also aus meiner Sicht wieder so eine Anspielung an die Alchemie. Ja, Truman als eine Art Alchemist. Und das hier, das ist wieder auch so was ganz, ganz Besonderes. Also Truman, der geht dann heimlich während der Sendung, also heimlich, er verheimlicht das vor seiner Ehefrau, die in Wahrheit eine Schauspielerin ist, die ihn täuscht, geht in den Keller und im Keller, der Keller ist auch ein Symbol für das Unterbewusste, da hat er eine Erinnerungskiste. So, wenn er die aufmacht, da sind dann verschiedene Sachen, die ihn an seinen Vater erinnern, ja, also seinen Fake-Vater, der ja mit 7 starb, oder auch an Sylvia. Also er hat dann sowas, was mit Bezug hat zu Fidschi, weil er will ja nach Fidschi, weil er denkt, dort lebt Sylvia, was natürlich ja nicht stimmt. Und da öffnet er die Kiste mit diesem Schloss. Und auf dem Schloss steht Master. Da steht Meister. Ja, der Meister, dritter Grad der Freimaurerei, der Meister. Der Meister ist natürlich der dann letztlich Eingeweihte. Und er öffnet das Schloss und das ist so toll. Und das ist eine ganz kurze Szene wieder. Und da stellt er es erst auf die Zahl 30 und dann stellt er es runter auf die Zahl 7. Und das ist so interessant, denn in der Show, es wird dann wird so subtil erklärt, da ist Truman 30 Jahre alt. Also 30 ist sein aktuelles Alter und 7 war das Alter, als sein Vater scheinbar starb. Und damit öffnet er jetzt diese Kiste, ja, mit diesen beiden Zahlen. Ja, und die 7 ist natürlich eine Zahl aus den Mysterien, dass jetzt dieser Vater ausgerechnet mit 7, also starb, als er 7 war. Die 30 aber auch. Ja, 30, das ist das Alter, wenn Jesus wirkt und gekreuzigt wird. 30, das ist ungefähr das Alter, wenn Buddha seine Palastwelt verlässt und sich auf den Weg zur Erleuchtung begibt. Und die 30, die hängt mit dem Planeten Saturn zusammen. Wenn man sich fragt, warum sind denn die Religionsstifter alle ungefähr 30, wenn diese besonderen Ereignisse in ihr Leben treffen. Ja, der Planet Saturn braucht ungefähr 29 Jahre, um einmal durch das Sonnensystem zu laufen. Das heißt, bei der Geburt startet er praktisch seine Tour und nach ungefähr 29 Jahren, aufgerundet 30 oder im 30. Lebensjahr hat er diesen ersten Durchlauf vollendet, ist wieder an der Position angelangt, bei der er bei der Geburt eines Menschen war. Da hat dieser Mensch eine gewisse Reife durchlaufen. Es gibt auch das Sprichwort, traue niemand über 30. Da ist was dran, denn jemand, der die 30 geknackt hat, den ersten Saturndurchlauf, der ist abgeklärt. Und es gibt auch viele Menschen, die kurz vor Vollendung dieses Durchlaufs sterben. Das sind Krisenjahre. Also wenn du, sagen wir mal, vielleicht zwischen 27 und 29, ja, das sind oft im Leben vieler Menschen so Jahre der Krise, wo viele Veränderungen anstehen. Und da könnt ihr ja auch mal euer persönliches Leben anschauen, ob das auf euch zutrifft. Es gibt auch viele Musiker, die so Stars, die dann in dem Alter sterben. Ich weiß nicht, fällt mir jetzt, glaube ich, so Amy Winehouse ein, die mit 27 sich dann zugrunde gerichtet hat. Das hat so einen astrologischen Bezug. Also insofern auch dieses Zahlenspiel in dem Film in Verbindung mit dem Wort Master, also Meister, ist einfach meisterhaft. Meisterhaft inszeniert, finde ich einfach richtig stark. Macht mir Spaß in so einem Film, sowas zu erkennen. So ein anderes Detail hier. Das ist eine Szene, wo Truman telefoniert und da sieht man, er trägt einen Ring. Ja, es gibt so Mutmaßungen, wenn man so Filminterpretationen liest. Ja, in dem Ring ist dann auch eine Kamera. Das kann auch sein, meiner Meinung nach wird es so das nicht ganz ersichtlich aus der Szenenzusammenstellung, aber es ist ein Ring mit einem schwarzen Stein. Und schwarze Steine, die tauchen auch immer wieder so im Kontext von Religion und Alchemie auf. Ich sage nur, in der Kaaba, in Mekka, im Islam, dort wird auch ein schwarzer Stein verehrt und umrundet. Das ist wieder mal irgendwie eine starke Symbolik. Truman trägt einen Ring mit einem schwarzen Stein. Und jetzt kommen wir zu diesem Bild. Das ist wieder so ein Arrangement, was an Genialität grenzt. Es ist dann irgendwann in der Filmhandlung so, dass Truman, der hat jetzt durchschaut, dass er in der Welt der Täuschung ist, will aber praktisch diesen ganzen Kameras und Schauspielern oder Verfolgern, ja, die ihn da gefangen halten, entkommen. Und der tut er dann erstmal so, als wäre er wieder der alte Truman, der nichts durchschaut, und schafft es dann letztlich im Keller, sich zu verstecken und ja, zu entkommen, den ganzen Überwachungskameras. Und dann kommt sein falscher Freund, dieser Marlon, dahin, der wird da hingeschickt von Christoph, dem Demiurgen, und soll Truman in dem Keller suchen, weil die zuletzt haben sie halt gesehen, der ist im Keller, aber dann ist er irgendwie verschwunden. Und da gibt es eine kurze Einstellung, wie der Marlon die Treppe runtergeht und das hier wird gezeigt. Und da seht ihr einen Esel. Ein Esel, der aus einem Karton guckt. Und darunter steht Xmas, also Christmas, Weihnachten. Klar, wir alle haben irgendwie Weihnachtsschmuck auf dem Dachboden oder im Keller. Das ist ganz typisch. Aber dieses Arrangement zeigt uns mehr. Der Esel ist wieder eine Anspielung an die Mysterien. Ja, ihr erinnert euch an die Pinocchio-Sendung. Auch Pinocchio wird in einen Esel verwandelt. Und der Esel kommt natürlich von Apuleius, ja, und der Metamorphose und also dieser Verwandlung des Apuleius in einen Esel. Hat dann auch mit den Isis- und Osiris-Mysterien zu tun. Und der steht jetzt ausgerechnet auf dem Karton, auf dem Christmas steht. Und Weihnachten, ja, das ist natürlich ein mystisches Fest. Man weiß ja, dass die frühe Kirche hat ja Weihnachten auf das Fest des Gottes Mithras gelegt. Und was dort eigentlich gefeiert wird, ist die Wintersonnenwende. Das heißt, der Punkt, der finsterste Punkt im Jahr, astronomisch, ja, der Punkt mit dem wenigsten Licht und dann, wenn das Licht anfängt, wieder mehr zu werden. Und das ist Weihnachten. Und das wird hier in diesem Bild arrangiert. Das heißt, hier dieser Moment, wo Truman seinen Verfolgern entkommt und sich wirklich jetzt auf den Weg begibt aus der Truman Show hinaus, wird durch Weihnachten, den Weihnachtskarton angedeutet und der Esel, die Verwandlung. Und das ist einfach, ja, das haben die so subtil eingebaut. Ich finde es genial. Das muss ich so mit euch teilen. Ja, das ist eine andere Szene, die spielt im Film noch vorher. Da versucht er schon mal, der Show zu entkommen, scheitert aber und da muss er durch so eine Feuerwand durch. Das erinnert auch an die Initiation in die Freimaurerei, wo es dann in einigen Ritualsystemen eine Probe, eine Reise durch die Elemente gibt, eine Feuerprobe. Das gibt es aber sicherlich auch in anderen Initiationsriten. Ja, die muss er bestehen. Und dann ist das auch spannend. Er besteht die Feuerprobe, fährt da furchtlos durch und dann wird er aufgehalten, ja, in dieser riesigen Filmkulisse, weil dort ist dann diese Nuclear Power Station. Und auch hier, clean, safe, economical, more power to you, es wird Werbung gemacht, ganz grotesk im Sinne so der 50er Jahre. Und dieser Truman zeigt für Nuklearenergie. Und ihm wird dann vorgegaukelt, es hätte dort im Reaktor einen Nuklearunfall gegeben und deshalb könne er nicht weiter. Und dann gibt es diese groteske Szene, wo ihn dann solche Figuren dann einfangen, er darf nicht weiter, da ist angeblich alles verstrahlt. Und das zeigt auf der symbolischen Ebene letztlich, ist die Nukleartechnologie ein Symbol für die Hybris der Naturwissenschaft. Und Truman ist der nach Erkenntnis suchende Mensch, der wahre Mensch, der sich auf diesem gnostischen Weg aus der Täuschung befreit und wird jetzt von der Naturwissenschaft zurückgeworfen. Das heißt, er kommt an die Grenze und das, ja, die Atomenergiebehörde oder sowas, ja, ein Symbol der Naturwissenschaft. Und das zeigt halt, das ist nicht der Weg zur Erleuchtung. Ja, hier geht es nicht weiter. Hier endet das. Hier wirst du nochmal zurückgeworfen. Und deshalb finde ich die Szene auch so wichtig, diese Symbolik. Und diese Figuren, die jetzt hier ihn dann einfangen, mich erinnert das ja fast schon an so ein Szenario, als wäre da eine Seuche ausgebrochen. So, man kennt doch solche Szenen aus so Gebieten, wo Ebola ausgebrochen ist. Und ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorien füttern, aber es gibt da ja noch so eine andere große Pandemie. Vielleicht könnte auch das darauf anspielen. Aber da könnt ihr euch dann selber Gedanken drüber machen. Ja, das hier ist schön. Truman, der sich dann im Keller versteckt hat und entkommt, der klaut dann im Hafen ein Segelboot, mit dem er jetzt einfach, weil er ist ja über den Landweg da in diesem Atomszenario gescheitert und mit dem Segelboot, da fährt er dann hinaus in die Welt und will einfach nur weg. Er will der Truman Show entkommen, er weiß ja auch noch gar nicht, dass er in dieser Kuppel gefangen ist. Und das Schiff trägt ausgerechnet den Namen Santa Maria. Santa Maria, das war das Flaggschiff von Christoph Kolumbus. Und Christoph Kolumbus, ist natürlich auch ein Suchender. Interessant ist, Christoph Kolumbus will ja auch zeigen, ist ja auch ein Vertreter praktisch dann der Theorie, dass die Erde eine Kugel ist und will das in seiner Zeit beweisen. Man könne praktisch, wenn man dann in die eine Richtung fährt, den Seeweg nach Indien entdecken. Und bei Truman ist das ja anders. Der ist ja in keiner Kugelerde, der ist ja in einer Flacherde mit Kuppel und kommt dann wirklich ans Ende der Welt. Anders als Christopher Columbus, der das Ende der Welt nicht erreicht, sondern halt einen neuen Kontinent entdeckt. Es ist auch interessant, weil es ja diese Connection gibt zwischen Christopher Columbus und in Spanien und Portugal noch fortwirkenden Tempelritter-Nachfolgeorganisationen. Da muss ich mal eine gesonderte Sendung zu machen, aber diese Entdeckungsfahrten des Christopher Columbus, die sind auch mehr oder weniger mit den Tempelrittern verknüpft. Noch die natürlich mit Mysterienkulten, also die Santa Maria, dieses Schiff, diese Entdeckungsfahrt, Truman, der jetzt auch auf so einem Schiff losfährt, das hat auch was Mysterienhaftes wieder. Und jetzt ist es so, oben in diesem Studio, wo der Christoph die ganze Truman-Show steuert, als Demiurg, da entgleitet ihm die Kontrolle. Und er hat dann noch so einen Assistenten. Und den weist er jetzt an, weil die können innerhalb der Truman-Show das Wetter manipulieren, künstlich einen Sturm hervorzurufen. Das sehen wir auf diesem Bild. Ja, und das finde ich richtig, richtig gut, weil, wie gesagt, der Film ist von 1998 und er greift hier subtil zwei ganz relevante Themen auf. Zum einen das Thema Geoengineering, ja, also dass man mit einer Technologie das Wetter manipuliert und das ausgerechnet dann, um jemanden, in diesem Fall ist es Truman, es könnte ja auch die Bevölkerung sein, in einer geistigen Gefangenschaft zu halten und zu manipulieren. Super interessant. Und was jetzt noch die Szene noch besser macht, ist Folgendes. Also der Christoph steht dann da und er macht das nicht selbst, sondern er hat einen Mitarbeiter. Ja, das ist so sein Cutter, irgendwie seine rechte Hand. Und dem gibt er die Anweisung. So, er soll jetzt diesen Sturm da starten. Und der zweifelt dann. Der guckt dann den Christoph an und sagt so sinngemäß, ja, dann bringen wir ihn um. Wenn wir das machen, dann könnte Truman doch sterben. Und der Christoph gibt dann eine Antwort, er wurde so, wenn ich das richtig erinnere, so nach dem Motto, er wurde vor laufender Kamera geboren, er kann auch vor laufender Kamera sterben. Total zynisch, das zeigt, er würde seinen Tod in Kauf nehmen. Aber diese Anordnung, ja, von jemandem, der einen Befehl gibt, einem anderen, der einen anderen quälen oder töten soll, dieser dann Zweifel äußert und dann von der Autorität wieder dazu aufgefordert wird, das ist eins zu eins das Szenario des Milgram-Experiments. Ja, Stanley Milgram war ein Psychologe, der hat Experimente durchgeführt über Autoritätshörigkeit. Und in diesem Szenario wurden Probanden in eine Situation gebracht, dass sie praktisch jemand anderes in anderen Elektroschocks versetzen sollen. Und sie dachten, der andere, der die Elektroschocks kriegt, ist derjenige, der das Versuchskaninchen in diesem Experiment ist. In Wahrheit waren sie es, sie wussten es nicht und es sollte getestet werden. Sind Menschen bereit, andere zu foltern, wenn eine Autorität ihnen das befiehlt? Und das erschreckende Ergebnis des Milgram-Experiments war halt, dass die Mehrheit so autoritätshörig ist, dass sie ohne weiteres andere Menschen foltern würde. Es gab wenige, die sich dann verweigert haben. Und diese Versuchsanordnung, die ist im Film einfach mal so nachgespielt und dann noch verknüpft mit dem Thema Geoengineering und verknüpft mit dem Thema Truman und seiner gnostischen Erkenntnisreise. Und das finde ich so, solche Elemente machen diesen Film zu einem Meisterwerk. Das so spannende Themen, die ja auch nicht direkt was miteinander zu tun haben, ja, wo es um Psychologie geht, wo es um moderne Technologie geht, um Politik von Technik von morgen und dann wiederum mit Esoterik und Erleuchtung und das alles so miteinander zu verweben, das muss man erstmal drauf haben. Ja, und Truman dann kommt da letzten Endes mit seinem Boot Santa Maria hier am Ende der Truman Show an und diesen Sturm, den die dann noch entfesseln, der bringt Truman auch fast um. Und das finde ich auch interessant. Also das zeigt natürlich auch noch mal wirklich eine Probe, wenn du auf diesem Weg der Erleuchtung bist. Du musst wirklich also die über dich selbst hinauswachsen, dich all deinen Ängsten stellen. Und Truman, wie ich ja schon gesagt hatte, der hat ja eigentlich Angst auch vor Wasser. Das haben sie ihn ja mit dieser Gehirnwäsche, mit dieser inszenierten Tod seines Vaters in ihn hineingepflanzt. Das Wasser ist auch ein Symbol für das Unterbewusste. Und Truman muss sich seinem Unterbewussten, den Ängsten des Unterbewussten stellen. und dort diesen Kampf im Sturm durchleben, um zur Erleuchtung zu gelangen. Man könnte es auch so interpretieren, er muss eine Nahtoderfahrung machen. Er muss wirklich an die Grenze gehen. Und das schafft er dann. Er erreicht das Ende seiner künstlichen Welt und stößt dann dagegen so eine Wand. Haut auch so mit dem Schiff so ein Loch in diese Wand. Es wirkt so, als wäre die nur aus so einem Pappmaché oder so. Und die hat dann Risse, auch symbolisch. Die Welt kriegt Risse, die falsche Welt. Und dann gibt es diese Szene, dass er dann völlig geschockt, ganz vorsichtig diese Wand berührt, die auch Risse hat. Auf diesem Bild sehen wir es jetzt leider nicht. Und das hat mich dann auch erinnert hieran, an dieses berühmte Gemälde von Michelangelo, die Erschaffung Adams. Ja, auch eben halt auf diesem Fresko sind mittlerweile schon Risse. Es ist so ein bisschen angedeutet. Hier ist es aber Truman, der eigentlich nur die Wand berührt, praktisch seine echte Hand berührt die Hand aus Schatten, seine Schattenhand. Hier ist es dann aber sozusagen eine göttliche Schöpfungshand. Es ist nicht ganz Michelangelo, aber es deutet das an. Und man kann das ja auch so deuten, dass Truman auch eine Art Adam ist, eine Art geschaffener Mensch. Und Sea Haven, seine künstliche Welt, könnte auch Eden sein. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, diese religiös-mystische Komponente in dem Film zu deuten. Und dann findet Truman dort am Ende der Welt diese Treppe. Das ist auch so spannend. Geht dann die Treppe hoch. Und ich habe es mal mit einem Bild verglichen aus der Freimaurerei, aus den Hochgraden. Ja, da sieht man dann links den alten und angenommenen schottischen Ritus und rechts den York-Ritus, wo die einzelnen Grade auch mit so einer Erkenntnistreppe verbunden sind. So praktisch geht er jetzt symbolisch die Treppe hoch. Es könnte auch die Jakobsleiter sein. Das ist die Treppe zur Erleuchtung dann. Ganz, ganz symbolisch interessant aufgeladen. Und oben angekommen, passiert dann was ganz Spannendes. Hier offenbart sich ihm das erste Mal Christoph. Also Christoph sitzt parallel, wenn Truman da jetzt diese Treppe erklimmt, oben in seinem Studio. Und der Christoph ist praktisch verzweifelt, weil ihm ist die Kontrolle entglitten. Ja, ihm ist dieser Truman entglitten. Und er meldet sich dann bei Truman, also er spricht dann wohl durch so ein riesiges Mikrofon und erscheint als eine Stimme aus dem Himmel. Fast so wie so eine Gottesstimme, nur er ist nicht Gott, er ist der Demiurg. Und er offenbart sich Truman und sagt dann, ich bin der Schöpfer einer TV-Show. Und Truman fragt dann so sinngemäß, ich krieg's nur sinngemäß zusammen, so, wer bin ich? Und dann antwortet er ihm, du bist ein Stern, you are a star. Ist auch interessant, du bist ein Stern. Ja, es ist auch so eine Aussage, so gibt es im Kontext von Aleister Crowley, kann man auch viel drüber nachdenken. Und Truman fragt dann, war denn gar nichts echt? Und dann antwortet der Christoph ihm, doch, du warst echt. Er ist halt Truman, der wahre Mensch. Und das ist halt auch eben das Symbol der Erleuchtung oder Samadhi. Man hat den Schleier der Maya gelüftet und einem wird klar, dass man selbst echt ist, man ist, aber die Welt war eine Täuschung und alles war eine Täuschung. Und Truman sagt dann noch, sie hatten nie eine Kamera in meinem Kopf. Also das war auch während der Täuschung eigentlich immer das Einzige, was nicht überwacht war, Trumans Denken und Fühlen. Ja, die Gedanken sind frei, Trumans Innenwelt, die ihm letztlich dann ja auch ermöglicht hat, den Demiurgen zu überwinden. Und wenn er dann am Ende, verneigt er sich noch, so nach dem Motto, die Show ist beendet und geht dann durch diese schwarze Tür. Und dann gibt es noch eine Szene in der Realwelt außerhalb der Kuppel, ist die Sylvia, die er ja liebt und sucht, die hat das im Fernsehen verfolgt und läuft dann los und läuft in einer Szene eine Treppe herunter. Es ist natürlich, sie ist ja nicht in diesem Studio, sie läuft jetzt nicht ihm entgegen, aber es zeigt diese Vereinigung, es ist jetzt angedeutet, dass er sie dann wohl treffen wird, dieses Happy End, wenn er da draußen ist, zwischen ihm und der Sophia. Und sie rennt die Treppe nach unten, er muss eine Treppe hoch. Natürlich, die Weisheit kommt ihm jetzt entgegen. Ja, es kommt zu dieser Vereinigung. Und dann ist es auch, finde ich, das cineastisch ganz interessant gelöst. Dann sieht man den Christoph, hier ist er so in seiner Kommandozentrale und er schaut sich auf so einem kleinen Monitor, man muss sagen, das ist so eine Art Tablet, schaut er sich das an und kommuniziert mit Truman und viele von uns haben Tablet zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob diese Technologie 1998 schon ausgereift war. Vielleicht gab es schon Prototypen davon. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube aber nicht. Es ist hier aber auch schon vorweggenommen. Und dieses Arrangement, wenn ihr mal diese Fenster hinter ihm anschaut und diesen Stuhl, das erinnert an eine Szene aus einem anderen ganz bekannten Hollywood-Film. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar an den Imperator aus Star Wars. Und der Imperator aus Star Wars ist ja auch eine Figur, die sich sicherlich in ihrer ganzen Symbolik tiefgreifend ausdeuten ließ. Ist ja auch eine diabolische Figur. Und die sitzt dort allerdings dann im Todesstern auch vor so einem Fenster. Also ich hatte das Gefühl, dass das hier so ein bisschen auch in dem Moment an Star Wars angespielt worden ist. Denn sicherlich haben diese brillanten Filmemacher eher so einen Klassiker wie Star Wars gekannt. Ja, wir sind jetzt am Ende angekommen, praktisch dieser Reise durch die Truman Show. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich konnte sicherlich nicht alle Aspekte aufzeigen. Also ich habe ja, wie ich es gemerkt habe, unheimlich viel gezeigt. Es gibt noch viel mehr. Ja, man kann das auch diese ganzen Gedanken, was das dann wirklich impliziert, ein True Man, ein wahrer Mensch, der sich dem Jungen und der Täuschung widersetzt und in diese ganzen Hürden durchläuft, was das alles so bedeutet. Und manches Detail gibt es auch, was ich aus Zeitgründen nicht gezeigt habe oder weil ich es übersehen habe und ich freue mich drauf. Leute, guckt den Film nochmal, guckt ihn mit anderen Augen, mit solchen Augen, wie ich ihn geguckt habe und schreibt doch mal Kommentare, was ihr noch entdecken konntet, weil der so überladen ist, dass da unheimlich viel drin ist. Und ich möchte euch zum Schluss noch ein paar Buchtipps geben. Also zum einen anstelle des Buchtipps den Filmtipp, guckt den Film. Und dann gibt es noch dieses Buch, es gibt allerdings nur auf Englisch, das Drehbuch zum Film. Kann man kaufen, werde ich unten verlinken. Das Drehbuch weicht an einigen Stellen dann auch von der echten Verfilmung ab. Aber die Verfilmung ist nicht schlechter. Sie hat eher so ein bisschen Unnötiges weggelassen und noch ich würde sagen, das Drehbuch noch perfektioniert. Aber wirklich, das Originaldrehbuch, wer im Englischen fit ist, dem empfehle ich das, weil es ist anspruchsvoller Stoff. Das ist nicht trivial, irgendwie Jim Carrey dumm und dümmerer oder sowas, sondern da steckt was hinter. Und dann gibt es dieses Büchlein, finde ich ganz interessant, Königs Erläuterung Spezial, die Truman Show Filmanalyse. Ja, das ist so eine Heftchenreihe eigentlich für Gymnasiasten, für Oberstufenschüler. Es ist nicht für die Universität geschrieben, sondern tatsächlich fürs Gymnasium. Hat aber ein gutes Niveau, ist keine esoterische, gnostische Analyse des Films, analysiert den Film aber sehr treffend in Bezug auf diese ganze Medienkritik. Weil, wie gesagt, er nimmt ja auch in diesem dystopischen Szenario, ja, von Totalüberwachung und Kommerzialisierung letztlich unsere Zeit unheimlich gut vorweg. Das sind die beiden Buchtipps, die ich zum Thema gebe. Und ja, schreibt viele Kommentare, Leute. Ich habe jetzt knapp anderthalb Stunden ohne Punkt und Komma gesprochen und gönne mir jetzt ein Glas Wasser. Meine Stimme fängt schon an weh zu tun. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Sendung ausnahmsweise mal ohne Gast. Und sag einfach mal zum Abschied, liebe Leute, ciao und bis bald.